Der Ausgangspunkt jeder Veränderung, die ich gesehen oder auch betrachtet habe, ist, dass wir als Menschen und damit auch als Kunden und Konsumenten die Auslöser sind. Das ist ein Buch aus meiner Praxis für Praktiker in der Unternehmensführung, Geschäftsführung und nicht nur reine Theorie, sondern es geht wirklich um Erfahrungen, Handlungsempfehlungen, mit denen sich dann auch was anfangen lässt.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Heute geht es um Unternehmensführung und ich habe eine Unternehmerin, Buchautorin und Managerin hier im Teams-Meeting. Sie hat das Buch geschrieben, Making the Pass, 15 Prinzipien erfolgreicher Unternehmensführung in einer komplexen Welt. Darüber möchte ich mit ihr sprechen. Hallo, Frau Liebenz.
Hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, Frau Liebenz, Sie sind Managerin, haben schon viele Stationen in Unternehmen gehabt und haben Ihre Erkenntnisse oder auch das, was Sie spüren am Markt, ja quasi zu Papier gebracht. Das Buch ist sehr spannend, Making the Pass. Wie kamen Sie auf den Titel und wie würden Sie das übersetzen?
Ja, zwei wichtige und spannende Fragen. Ich starte mal etwas ungewöhnlicher vielleicht. Ich bin persönlich passionierte Schlagzeugerin. Und jeder, der das Instrument mal gespielt hat oder auch beobachtet hat in einem Konzert, weiß, es geht zum einen darum, Geschwindigkeit zu setzen, aber diese auch umzusetzen, damit die Band sich darauf einstellen kann, mit dem Rhythmus, mit der eigenen Lautstärke mitspielt oder folgt. Und so sehe ich das auch in der Wirtschaft. Es geht darum, die richtige Richtung und die Geschwindigkeit zu setzen, aber dann vor allem auch diese zu implementieren. Und das war die Inspiration für den Titel aus der Musik. Und entschieden habe ich mich dafür, auch für das Buch und für das Konzept allgemein, dass ein Buch aus meiner Praxis für Praktiker in der Unternehmensführung, Geschäftsführung ist und nicht nur reine Theorie, sondern es geht wirklich um Erfahrungen, Handlungsempfehlungen, mit denen sich dann auch was anfangen lässt.
Bei einer Band und bei einem Schlagzeug gibt ja der Schlagzeuger den Takt vor, sozusagen. Unternehmen sind es ja oft mehrere Personen, also nicht einer, der das macht. Und natürlich der CEO oder die CEO an der Spitze hat natürlich eine besondere Rolle, aber meistens ist ja das Führungsteam.
Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich bei einer Band aber nicht anders. Der Schlagzeuger kann den Takt und die Geschwindigkeit vorgeben, aber wenn man wirklich im Song ist, im Lied, dann gibt es natürlich auch einzelne Solos und andere Geschwindigkeitssetzer, sei es der Bass, sei es die Gitarre. Das heißt, auch da ist es wirkliches Teamplay, ähnlich wie es auch im Führungsteam ist, wie Sie richtigerweise sagen.
Sonst klingt das auch nicht mehr gut.
Nee, genau. Man will ja auch, dass es ruft und vorangeht.
Sie starten ja das Buch mit einer schönen Geschichte aus der Vergangenheit von Ihrer Großmutter. War früher alles besser?
Das würde ich nicht sagen. Besser ist ein sehr bewertendes Wort. Was ich sagen würde, ist, dass es damals und die Geschichte von meiner Großmutter, die im Handel gearbeitet hat, spielt in den 60er Jahren, simpler war und planbarer. Was meine ich damit? Wenn man sich den Handel, aber auch die Medienlandschaft in den 60ern in Deutschland und Europa vorstellt, dann hatte man den stationären Handel, man hatte TV, Radio und vielleicht noch Print. Und das war's. Das gab geregelte Sendezeiten, geregelte Öffnungszeiten und entsprechend auch aus Unternehmenssicht eine geringere Anzahl von Kanälen, die zu bedienen war. Wenn man sich heute die Welt anschaut, dann ist es deutlich komplexer. Es gibt immer noch die genannten Kanäle, aber es gibt auch genug Händler, Medienkanäle, die sind 24/7, jeden Tag die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr offen. Man kann im Onlinehandel nicht nur aus Deutschland bestellen, wenn man in Deutschland ist, sondern auch aus den USA und China. Man hat ganz andere Medienmöglichkeiten, wo man nicht nur was einbucht, sondern vielleicht auch sicherstellen muss, dass ein Influencer einen mag. Das heißt, was anders ist, ist die Komplexität und auch die Vernetzung und nicht zuletzt die Geschwindigkeit der Veränderung.
Sie setzen sich auch mit den komplexen Veränderungsprozessen auseinander in dem Buch, die die Industrie und den Handel geprägt haben und auch zukünftig prägen werden. Was ist das Neue an den Prozessen? Kann man das so beschreiben?
Um das Neue hervorzuheben, möchte ich gerne einmal reflektieren auf das, was gleich ist und was der Ausgangspunkt schon immer war. Und der Ausgangspunkt jeder Veränderung, die ich gesehen oder auch betrachtet habe, ist, dass wir als Menschen und damit auch als Kunden und Konsumenten die Auslöser sind. Jeder wird es von sich selbst auch kennen. Wir streben nach ständiger Selbstoptimierung und die Megatrends der letzten Jahre heißen zum einen Individualisierung und zum anderen auch Konnektivität. Das heißt, wir möchten uns selbst verwirklichen. Wir möchten es aber auch mit einem Kreis von verbundenen, wohlgesinnten Freunden, Familie machen. Und das braucht Zeit. Das heißt, was hier immer gleich ist, ist auch nach Optimierung zu suchen, die mehr Zeit für einen selber ermöglichen, was viele Veränderungen in der Wirtschaft auch voranbringt. Und neu an diesen Prozessen, die daraus entstehen, sind wie auch eben schon erwähnt, die Geschwindigkeit, die Komplexität und Vernetzung. Und das wird getrieben von neuen Möglichkeiten der Digitalisierung. Wenn man sich vorstellt, vor der Digitalisierung musste man in der Industrialisierung vielleicht etwas wirklich physisch bauen. Es hat Zeit gekostet. Es war auch klar, dass was passiert, weil man schon relativ früh gesehen hat, dass vielleicht ein neues Geschäft entsteht oder auch eine größere Entwicklung sich anbahnt. Aber jetzt in der Digitalisierung geht es sehr schnell. Und das macht die Prozesse komplexer. Und es macht sie auch tiefgreifender, weil neue Mechanismen auch gefragt sind, um damit umzugehen. Die alten Prinzipien funktionieren nicht mehr in einer viel komplexeren und vernetzteren Welt.
Also meine Kollegin meinte, die das Buch auch gelesen hat, sie würden viele drastische, kampflustige Begriffe verwenden, so Angriff, Aufholjagd, ist mir persönlich ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Aber warum? Wenn sie recht hat, warum diese Begrifflichkeit?
Das ist eine spannende Reflexion. Das ist mir auch nicht in dem Sinne von vielleicht kampflustig und drastisch selber aufgefallen. Was mir aber schon wichtig war, ich bin von meinem Naturell jemand, der ein Freund der direkten Sprache ist, und auch Situationen beim Namen zu wenden und nicht in Zuckerwatte zu packen. Und was mir schon wichtig war, ist auch aufzuzeigen, die Situation, in der wir aktuell sind, von der geopolitischen Lage, Wirtschaftslage, der starken auch Geschwindigkeit, die sich aufgenommen hat, ist eine, die ernst zu nehmen ist. Deswegen war es mir auch wichtig, es so beim Namen zu nennen, dass auch auf Basis meiner Erfahrung und meiner Beobachtung viele Unternehmen sich zwar nach vorne entwickeln, aber nicht in der notwendigen Geschwindigkeit. Das heißt, sie fallen zurück und sie müssen wieder aufholen. Wie wir auch alle wissen, muss man dafür erstmal die Aufmerksamkeit auch wecken, weil oft ist es ja so, dass es noch ganz gut ist und man kann auskommen mit den Umsätzen, mit den Gewinnen. Das heißt, man ist vielleicht noch nicht in den Modus, auch drüber nachzudenken, sich tiefgreifend zu verändern, weil der Mensch ja auch doch oft nach dem Prinzip Hoffnung lebt. Und deswegen war es mir wichtig, gerade die Ausgangssituation auch so zu beschreiben, wie ich sie sehe, um denn damit auch erstmal ein Interesse und eine Aufmerksamkeit zu wecken, sich auch mit dem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen und rechtzeitig neue Weichen zu stellen.
Und Sie haben ja auch nicht nur die aktuelle Situation analysiert, Sie haben ja auch 15 Prinzipien für eine erfolgreiche Unternehmensführung entwickelt, die Sie in einem Dreiklang beschreiben, also Strategie, Struktur und Führung. Ordnen Sie das ein. Was ist mit diesem Dreiklang genau gemeint und warum ist der so wichtig?
Ja, der Dreiklang ist wichtig, da ich in meinen jetzt 18 Jahren in verschiedenen Unternehmen oft erlebt habe, dass ein Unternehmen nicht von allen als lebendiges System verstanden wird. Ich habe oft gesehen, dass eine neue Strategie eingeführt wurde, aber die Struktur nicht verändert. Oder es wurden neue Führungsprinzipien aufgestellt, aber das rechtliche Umfeld ist gleich geblieben. Das ist etwas, was aus meiner Erfahrung heraus oft ein Stück weit eine Verbesserung bringt, aber irgendwann stockt. Ähnlich wie bei verschiedenen Zahnrädern, wo sich das eine jetzt neu dreht und dann geht das ein Stück weit. Aber wenn die anderen sich nicht auch neu drehen, verpufft es irgendwann. Und mir geht es darum, auch sicherzustellen, dass, wenn man Veränderungen angeht, diese einen wirklichen Impact erzielen. Und die Strategie, Struktur und Führung sind Bereiche, die aus meiner Erfahrung heraus gleichzeitig wirken müssen, damit sie dann auch die gezielte und gewollte Wirkung entfalten. Die Prinzipien darunter sind quasi gedacht, um das zu operationalisieren. Das sind Prinzipien, die ich selber in der Praxis auch anwende. Und um vielleicht das ein bisschen plastischer zu machen und auch ein Beispiel zu geben. In einem meiner vorherigen Unternehmen war ich zuständig für einen Geschäftsbereich, der auch einen neuen Absatzkanal dargestellt hat. Die Leistung war okay, also es gab Wachstum, aber es war unter den Möglichkeiten und es war deutlich mehr zu gewinnen. Das heißt, was der Schritt 1 war mit meinem Team, war eine neue Strategie aufzustellen, die nochmal umfassender beleuchtet, was sind auch Unterschiede in den Rahmenbedingungen zu vorherigen Absatzkanälen, was braucht es, um wirklich nachhaltig erfolgreich zu sein. Diese neue Strategie an sich war super, sie war umfassender, hat mehr Funktionen beinhaltet, aber sie hat eine Richtung vorgegeben, die nur umzusetzen war, wenn sich im nächsten Schritt gleichzeitig auch eine neue Struktur daraus ableitet. Weil die umfassendere Strategie, die mehr Funktionen beinhaltet hat, neben dem klassischen Vertrieb und Produktentwicklung, auch Marketing und Datenanalyse und KI-Entwicklung, um wirklich auch Effizienzen zu heben, war denn nur umzusetzen, wenn die neue Struktur des Teams auch diese Funktion beinhaltet. Das heißt, wir sind dann auch mit der Struktur Hand in Hand gegangen, haben den Bereich neu aufgestellt und uns wirklich in uns selber autark gemacht, um dann auch die nötige Geschwindigkeit an den Markt zu bringen. Das war gut, aber das geht natürlich auch nicht, wenn die klassische Art der Führung weitergesetzt wird, dass man von oben nach unten top-down Vorgaben macht und vielleicht auch entsprechend das Wissen, was man hat, nicht teilt. Das heißt, hier auch in dieser neuen Struktur, um die Geschwindigkeit zu erreichen, musste jeder Mitarbeitende auch entsprechend empowered werden. Das heißt, es hat auch eine neue Art der Führung gebraucht, die viel breiter denn auch Informationen teilt, kein Herrschaftswissen hat. Es hat auch eine gewisse Kühnheit, wie ich es im Buch nenne, erfordert, weil es neu war. Und wir wissen alle, als Pionier hat man es oft nicht so leicht. Das heißt, auch hier sind neue Verhaltensweisen gefragt gewesen, aber eben auch, dass die Mitarbeitenden auf diese neuen Aufbau- und Ablauforganisationsarbeitweisen eingestellt wurden. Und ich glaube, das Beispiel verdeutlicht auch, warum diese drei Dinge zusammen im Dreiklang wirken müssen, weil damit aus meiner Sicht auch deutlich wird, wo die Strategie denn an ihre Grenzen kommt oder die Struktur ohne die Strategie keine Richtung hat oder die neue Struktur ohne eine neue Art der Führung auch nicht wirklich mit dem richtigen Leben eingehaucht werden kann.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass strategische Überlegungen oder Strategien in Unternehmen oft eher abstrakt sind, gerade wenn man jetzt die Breite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich anschaut. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das zu operationalisieren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Und da ist ja Kommunikation auch ein ganz wichtiges Thema. Wie bringe ich das rüber? Wie organisiere ich dann, dass es sich tatsächlich in Strukturen und Führungsverhalten auch widerspiegelt?
Absolut. Und es ist auch eine Journey in dem Unternehmen. Als wir gestartet sind, haben wir auch neue Kommunikationskanäle gelauncht. Und dann gab es dann auch ein neues Intranet mit viel Teilen von Informationen. Und jeder war auch mit auf dieser Plattform. Und nach einem halben Jahr der stetigen Kommunikation habe ich auch festgestellt, es wird zwar gesehen, aber doch sehr passiv. Und es hat ein weiteres halbes Jahr gebraucht, um jeden auch wirklich mit Engagement dort mit einzubeziehen, auch mehr Inputs aus dem Team zu haben. Und das Ganze ist dann auch entsprechend wichtig, über 1-2 Jahre zu planen und so auch von der Führung zu gestalten, dass jeder sich eingeladen fühlt und man auch mit entsprechend positiver Hartnäckigkeit sicherstellt, dass die Strategie und Struktur auch wirklich in einer Implementierung ist, dass sie einen auch die gewünschten Resultate erzielt.
Ja, wir können nicht auf alle Prinzipien eingehen. 15 Stück haben Sie ja entwickelt. Aber was sind denn die wichtigsten aus Ihrer Sicht, die Unternehmen brauchen, um den Wandel zu gestalten und wirksam zu gestalten vor allen Dingen?
Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil aus meiner Sicht alle 15 Prinzipien gleichzeitig umzusetzen sind, um wirklich die volle Wirkung zu entfalten. Warum? Die Prinzipien bauen teilweise aufeinander auf und können auch nur wirken, wenn man andere Voraussetzungen erfüllt hat. Wenn ich was herauspicken muss, dann würde ich aber starten, damit die Strategie wirklich umfassend zu gestalten. Das klingt jetzt relativ simpel, aber meine Erfahrung ist, gerade wenn man denn in einer Funktion ist, sei es im Produktionsbereich oder im Absatzbereich, dass oft in der Strategie des Bereiches nur die eigene Funktion in ihrem Silo gesehen wird. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht brauchen wir im Gesamtunternehmen das, was man heutzutage so schön T-Profile nennt, jemanden, der wirklich seine Funktion versteht, aber auch generalistisch, wie es auf der Wertschöpfungskette insgesamt ausschaut. Und dementsprechend wäre meine Empfehlung, immer damit zu starten, in der jeweiligen Strategie auch gesamthaft den Beitrag zur Wertschöpfungskette mit zu durchdenken und auch die Implikation, was eine neue Strategie im eigenen Bereich für andere bedeutet, um wirksam zu sein. Und wenn man das als Ausgangspunkt hat, dann lässt sich daraus auch sehr schön eine neue Struktur ableiten, wo man, wie ich es im Buch nenne, auch aufbricht und Silos entfaltet, wenn es die noch gibt, um auch zu schauen, wie müssen denn jetzt auch die Bereiche aufgestellt sein, um die volle Power an den Markt bringen zu können. Und das letzte Prinzip, was ich dann aus dem Bereich Führung herausgreifen würde, ist das, was den Namen mit Erfolg hat. Hier geht es um eine Art der Messung der Kennziffern. Welche Kennziffern verwendet man? Ich habe oft gesehen, dass Unternehmen klassischerweise den Umsatz und den Gewinn messen. Das sind wichtige KPIs, aber die sind nicht ausreichend, um Maßnahmen zu bestimmen. Wenn ich weiß, der Umsatz geht zurück, weiß ich ja noch nicht, woran es liegt. Das heißt, das, was ich gelernt habe bei Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, ist, dass man immer ein Zielgerüst braucht, wo man die Inputfaktoren hat und damit eine Art Kennziffernbaum, woran man denn versteht, wenn der Umsatz zurückgeht, welche Faktoren spielen darauf ein und wie entwickeln die sich, um auch direkt gezielt Maßnahmen setzen zu können. Und das wäre dann schon mal ein guter Start.
Ich glaube, der Umsatz ist eigentlich sekundär. Die Kundenzufriedenheit ist eigentlich das Wichtige, ne? Dass man den Kunden entsprechenden Nutzen bietet. Ich glaube, das machen viele Unternehmen falsch, dass sie eher an ihren Umsatz denken als an die Kunden.
Ja, absolut, weil das ja dann auch normalerweise dazu führt, dass der Umsatz über Zeit nicht gehalten werden kann, wenn es nur ein Einmalkauf ist und keine Loyalität gibt. Da stimme ich Ihnen absolut zu.
Ja, Sie waren ja in deutschen und in internationalen Unternehmen tätig. Man hat ja immer so den Eindruck, deutsche Unternehmen sind eher größere Veränderungsmuffel, oder? Wie ist Ihre Erfahrung?
Das ist ein sehr schönes Wort, Veränderungsmuffel. Also pauschal möchte ich mir die Aussage nicht anmaßen, da es ja wirklich auch viele innovative Unternehmen, auch gerade im Mittelstand in Deutschland gibt. Aber wenn ich jetzt reflektiere, ich habe in einem britisch-niederländischen Unternehmen gearbeitet, in einem amerikanischen, jetzt in einem schwedischen und dann in einem deutschen. Und was ich schon merke, ist, dass in einem deutschen Unternehmen wir uns doch oft selber im Wege stehen mit der Fehlerkultur. Die Akzeptanz von Fehlern und Fehlern als auch Quelle des Lernens und der Weiterentwicklung zu sehen, nehme ich in Deutschland weniger wahr. Und das führt auch aus meiner Erfahrung zu einem anderen Umgang mit Risiken, da Risiken anders bewertet werden. So eins meiner liebsten Beispiele, da Worte ja auch das Denken und das Gefühl gestalten, ist das Wort Risikokapital versus Venture Capital. Das heißt, dort ist die Bewertung von, wir sehen Investitionen als Risiko in Deutschland und die Amerikaner oder Briten sehen das als quasi Wagnis, als ein Abenteuer, was ja doch etwas mehr Lust drauf macht, das zu tun. Und das zieht sich aus meiner Sicht doch leider durch von der kulturellen Verankerung.
Ja, Sie haben ja verschiedene Funktionen, Managementfunktionen, General Managementfunktionen auch in verschiedenen Ressorts gehabt, Marketing, Einkauf etc. Wie war der Werdegang genau und was machen Sie heute?
Ja, es war auf jeden Fall ein spannender Werdegang. Ich habe meine Karriere gestartet in der Fast-Moving Consumer Goods Branche bei einem der großen Unternehmen Unilever, wo man die Produkte normalerweise aus dem Verbrauchermarkt und Kühlschrank kennt. Eiscreme wie Langnese in Deutschland, Knorr mit Nährmitteln, aber auch viele Körperpflegeprodukte und Hausprodukte wie zum Beispiel Axtaf. Habe dort 11 Jahre verschiedenste Sales- und Marketingpositionen verantwortet, von ganz klassisch dem Vertrieb auf der Fläche über dem Key Account Management, Category Management bis hin auch zu einer Marketingleitung für eine Kategorie mit entsprechender Produktentwicklung. Hab dann die Seiten gewechselt, war in dem Technologie- und E-Commerce-Sektor gewesen, habe dort viel über Technologien, Einsatz von KI und General Management gelernt. Das war bei Amazon. Bin dann von Amazon zu einem deutschen Unternehmen, was man auch gut kennt im Ländle, dem Bosch, gewechselt. Hatte dort spannende Funktionen, Geschäftsbereich, um ein neues Geschäft, neuen Absatzkanal im Online-Bereich zu entwickeln. Gefolgt auch von einem konzernweiten Wachstumsprogramm über verschiedene Felder, um auch Wachstum zu beschleunigen, auch eine neue Kultur damit mit einzuführen. Und bin jetzt gerade seit Ende letzten Jahres zurück in der Fast-Moving Consumer Good Branche, aber an einem anderen Teil der Wertschöpfungskette, nämlich bei Tetra Pak. Tetra Pak werden viele kennen aus der Verpackungsindustrie. Man sieht oft das Logo auf verschiedenen Packungen, wie sei es Milch, Säfte, etc. Es gibt aber auch eine zweite Sparte, die sich darum kümmert, dass überhaupt etwas in der Verpackung oder auch in anderen Verpackungen ist. Das ist die Food-Verarbeitungsbranche, quasi Maschinenbau, Spezialmaschinenbau zum großen Teil, wo ich jetzt einen Geschäftssektor global leite, wo verschiedene der Key Components, also Maschinen, die den Großteil der Produktionslinien für sämtliche Food-Produktion, Eiscreme, Käse, oder auch Flüssigfoodproduktion, Milchprodukte, Säfte, weitere Getränke darstellen, aber auch komplettes Bauen von Produktionslinien, genauso wie das Optimieren und auch ein Channel Management. Sehr spannende Rolle und sehr spannender Bereich, da wir auch einen großen Purpose bedienen, nämlich die Fragestellung mit zu beantworten, wie wir die bis 2050 2 Milliarden mehr Menschen auf dem Globus mit denselben Ressourcen ernähren können. Weil dafür braucht das neue Produktionsverfahren und auch neue Rohzutaten, aus denen wir hochwertige, geschmackvolle Lebensmittel produzieren können.
Hätten Sie Tipps für junge Frauen, die auch so erfolgreich werden wollen wie Sie? Gibt es da auch ein Erfolgsgeheimnis?
Das Geheimnis können wir lüften. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Chancen ergreift, wenn sie sich bieten, dass man nicht zögert oder schüchtern ist, selbst wenn man noch nicht so genau weiß, wie man vielleicht eine neue Position bekleiden kann oder ob man alle Voraussetzungen erfüllt. Wenn jemand in einen glaubt, sollte man das annehmen und wahrnehmen. Man wird immer wachsen in der Rolle und gerade wenn man sie übernimmt über sich hinaus, dann ist es aus meiner Sicht wichtig, Mentoren zu haben. Ich selber habe lange Mentor im Unternehmen gehabt, aber auch außerhalb des Unternehmens. Und mir war es auch wichtig, einen männlichen, einen weiblichen Mentor zu haben, da Perspektiven anders sind und das sehr bereichernd ist. Und der letzte Tipp, den ich habe, sich zu engagieren. Wenn man selber Interesse hat, Fragen stellt und sich dann auch involviert, dann kommt genau das auch zurück.
Ja, zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie sind Sie selber zu diesen Themen gekommen? Gab es prägende Situationen, die Sie zum Schreiben des Buches veranlasst haben?
Ja, also was mich schon immer bewegt hat und motiviert hat, ist, einen Impact zu hinterlassen und auch Wissen zu teilen. Und ich hatte schon vor ein paar Jahren, ein guter Freund und Mentor hat mal scherzhaft zu mir gesagt, ich könnte ja mal ein Buch schreiben auf Basis meiner Erfahrungen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, naja, also das steht auch noch nicht auf der Bucketliste und war auch keine Zeit dafür da, aber irgendwie hat es dann doch so einen kleinen Samen gepflanzt, der so über die Jahre auch immer mal wieder präsent war. Und dann tatsächlich Anfang letzten Jahres hatte ich einen Vortrag gehalten, hatte sehr positive Resonanzen, viele Fragen und habe gleichzeitig wahrgenommen, dass viel passiert, was mir auch ein bisschen Sorge bereitet hat. Zu der Zeit war ich noch in Deutschland, einige Unternehmen wurden verkauft oder haben sich verkauft, wie Wissmann. Viele Unternehmen haben Investitionen gestrichen, sei es im Marketingbereich, wie man in vielen Branchenreports gesehen hat, oder im Sales und Service, wie man im Maschinenbau gesehen hat, und haben damit sich aus meiner Sicht auch der Gefahr ausgesetzt, noch mehr den Anschluss zu verlieren oder die Zukunft zu verbauen. Und vor dem Hintergrund dachte ich, vielleicht müsste ich meine Erfahrung tatsächlich mal runterschreiben, weil über Vorträge, Blogs kann man eine gewisse Zielgruppe erreichen, aber ein Buch gibt nochmal die Chance, das auch breiter und tiefer zu teilen. Und das war die Motivation zu starten. Und dann hat es sich über die Zeit entwickelt, dass mit denen ich drüber gesprochen habe, immer mehr Interesse kam, was mich dann auch bestärkt hat, das über die Wochenenden des Frühjahrs und Sommers wirklich zu einem Buch weiterzuentwickeln.
Wer sollte das Buch unbedingt kaufen?
Wer sollte es auf jeden Fall kaufen? Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, Unternehmerinnen und Unternehmer und jeder, der wirklich einen Impact in seinem Unternehmen und in der Wirtschaft gestalten möchte.
Fiona Lieberhinz, Making the Pass, 15 Prinzipien erfolgreicher Unternehmensführung in einer komplexen Welt, erschienen beim Verlag Franz Wahlen in München. Herzlichen Dank für die Einblicke.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein konnte.
Weitere Informationen finden unsere Hörerinnen und Hörer im Teaser. Auch einen Link zu dem Buch und zu ihrer Person. Es gibt ja auch eine schöne Website. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.